SRF 1.
Uhr, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Kleine Sparer, auch ohne Sparzwang der Eltern. Die neue Sackgeldstudie der CS und unsere Frage, wie viel Sackgeld ist zu viel? Erfolg für den ehemaligen Polizeichef von Guatemala. Das Bundesgericht hebt das Urteil wegen Mordes gegen den Doppelbürger Erwin Speriesen auf. Coop und sein Geschäft mit Hanf. Der Großverteiler verkauft neuerdings leichte Hanfzigaretten und das ganz legal. Und um 13 Uhr werden wir illegal.
Wenn die schwarze Katze weiterhin auf 100 bis 104 MHz durch PTT gestört wird, sind wir gezwungen, auf das offizielle UKW-Band auszuweichen. Es könnte sein, dass durch das Sendungen von Radio DRS unterbunden werden. Und dafür seid ihr auch bald das lästige PTT-Monopol los.
Von den Piraten zu den privaten Sendern in unserer Sommerserie zum Journalismus um eins bei uns. Rendezvous am Mikrofon Simon Loy, schönen Mittag. Wie viel Sackgeld erhalten Kinder in der Schweiz und was machen sie damit? Eine heute veröffentlichte Studie von Credit Suisse und Pro Juventute liefert Antworten. Fazit: Die meisten Eltern finden es wichtig, dass ihre Kinder richtig mit Geld umgehen können. Aber im Umgang mit dem Sackgeld tut sich in unserem Land ein Sprach- und ein Wohlstandsgraben auf. Wirtschaftsredaktor Dario Pelosi.
Zwischen 5 Franken und knapp 50 Franken erhalten Schweizer Kinder zwischen 5 und 14 Jahren pro Monat das Taschengeld. Und dieses Geld, das verjubeln die Kinder aber nicht sofort, erklärt Studienleiter Michael Herrmann des Forschungsinstituts Sotomo.
Also das Geld steht den meisten Kindern frei zur Verfügung. Sie können es also einsetzen, um selber Prioritäten zu setzen. Und was doch erstaunlich ist, ist, dass ein Großteil, eine Mehrheit der Kinder, auch einen Teil dieses Geldes spart.
Kinder, so das Ergebnis der groß angelegten Umfrage, gehen also durchaus sorgsam mit ihrem Taschengeld um, sparen für größere Anschaffungen. Und das bedeutet auch, dass für Eltern bei der Erziehung der Umgang mit Geld ein wichtiges Thema ist. Allerdings gibt es da deutliche regionale Unterschiede. Für die Ticinesi und die Romans hat das Taschengeld eine weniger große Bedeutung.
In der lateinischen Schweiz ist auch die Frage der Finanzerziehung wird als weniger zentral angesehen. Und auch das Konzept des Taschengelds ist dort etwas weniger verbreitet. Es wird insbesondere später Taschengeld gegeben. Die Beträge sind dann auch etwas kleiner.
Und einen weiteren Unterschied zeigt die Sackgeldumfrage. Nicht in jeder Familie wird gleich viel über den Umgang mit Geld gesprochen. Vor allem in Familien mit weniger Einkommen sind am Tisch häufiger die Finanzen ein Thema, sagt Studienleiter Michael Herrmann.
Bei Familien, die eben wenig Geld haben, da ist ja häufig auch das Geld ein Thema, weil es eben fehlt. Man muss es genau einteilen und entsprechend, und das ist doch noch bemerkenswert, sagen Eltern, die wenig Geld haben, dass Finanzerziehung, das Lernen des Umgangs mit Geld sehr wichtig ist für ihre Kinder. Und Eltern, die viel haben, die können sich eher leisten, das als Sekundärziel quasi zu sehen.
Sekundär ja, aber dennoch wichtig.
Gut verdienende Eltern sagen trotzdem, dass Finanzerziehung etwas Wichtiges sei.
Und bei der Frage, wie die Kinder zum Wissen rund ums Geld kommen, sind sich die Eltern in dieser Umfrage im Grundsatz einig. Finanzerziehung ist nicht primär Aufgabe der Schule, sondern Familiensache.
Die Eltern sagen, es ist eine Angelegenheit der Eltern, es ist auch etwas Praktisches. Die Eltern sind ja dann auch die, die Taschengeld geben. Sie sagen aber zugleich, dass die Schule einen positiven Einfluss auf den Umgang mit Geld hat bei den Kindern.
Die Schule ihrerseits will sich vermehrt in diese Diskussion einmischen und im neuen Lehrplan 21 den Fragen mehr Gewicht geben, wie Kinder und Jugendliche mit Geld umgehen und so weniger schon in jungen Jahren in die Schuldenfalle geraten.
Der Lehrplan 21 ist das eine, die Eltern sind aber das andere. Die sind wichtig, wenn es darum geht, Kinder im Umgang mit Geld zu schulen. Katja Wiesendanger, Direktorin von Pro Juventute, hat diese Sackgeldstudie begleitet. Ich habe sie gefragt, ob man denn im Umgang mit Sackgeld als Eltern auch etwas falsch machen könne.
Pro Juventute gibt Empfehlungen heraus, wie man mit Taschengeld umgehen kann. Zum Beispiel, dass wenn das Geld nicht reicht am Ende des Monats, dass man kein Geld nachschiebt, weil man so Kindern beibringt, dass man warten muss, dass gewisse Wünsche nicht sofort erfüllt werden können.
Gibt es andere Fehler?
Man kann zum Beispiel auch Taschengeld gegen eine Leistung ausbezahlen. Das ist eine Empfehlung, die wir nicht machen. Wir empfehlen, dass Taschengeld unaufgefordert, regelmäßig und nicht gegen eine Leistung ausbezahlt wird.
Das dünkt mich jetzt etwas naiv, ehrlich gesagt, weil unsere Gesellschaft funktioniert doch so, Geld gegen Leistung.
Das ist korrekt, dass unsere Gesellschaft so reagiert. Beim Taschengeld geht es aber genau nicht darum. Es geht nicht darum, das Prinzip zu lernen, Geld gegen Leistung, sondern es geht darum, zu lernen, wie man mit Geld umgeht und auch mit eigenen Konsumwünschen umgehen kann.
Stichwort Erziehung und Taschengeld. Kann man mit Taschengeld erziehen?
Man kann mit Taschengeld, kann man Kindern wichtige Grundsätze mitgeben, wichtige Kompetenzen. Zum Beispiel kann man ihnen mitgeben, dass sie innerhalb von gewissen Spielregeln Verantwortung übernehmen. Man kann ihnen beibringen, wie sie richtige Entscheidungen treffen. Sie lernen, dass Dinge einen Wert haben oder dass Geld ein Tauschmittel ist. Insofern, ja, ist Taschengeld eine Art Erziehung.
Ich möchte noch kurz auf ein besonderes Modell zu sprechen kommen. Ein Jugendlohn als Beispiel, da muss ja ein Jugendlicher mit einem monatlichen Budget seine Ausgaben selber verwalten. Was sagen Sie dazu?
Das ist auch ein Modell, das Pro Juventute empfiehlt, weil es Jugendlichen hilft, sich vorzubereiten auf den späteren Lohn, den es erhält. Jugendliche übernehmen so immer mehr Verantwortung und lernen auch den Umgang mit Geld.
Gibt es da irgendwie einen Richtwert, wie hoch dieser Jugendlohn sein sollte?
Der Richtwert ist die Familie selbst und das Familienbudget.
Und der kann dann unter Umständen sehr tief sein?
Das kann unterschiedlich sein. Der Jugendlohn sollte Eltern nicht mehr kosten, als sie auch sonst für das Kind ausgeben würden. Der einzige Unterschied ist, dass sie die Verantwortung an das Kind übergeben oder an den Jugendlichen. Wir empfehlen die Einführung des Modells erst ab etwa 12 Jahren.
Katja Wiesendanger ist Direktorin von Pro Juventute. Nun weitere Meldung des Tages, Daniel Hubacher.
In der Schweiz ertrinken jedes Jahr durchschnittlich fast 50 Personen in den Flüssen und Seen. Rund 40 von ihnen sind Männer und Ausländer, wie die Zahlen der Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU zeigen. Höhere Risikobereitschaft und Überschätzung der eigenen Fähigkeiten zählten zu den Gründen, weshalb Männer häufiger als Frauen ertrinken, teilt die BFU mit. Dazu käme der Konsum von Alkohol und Drogen. Die Statistiken zeigen auch, dass der Anteil von Ausländern unter den Todesopfern steigt. Sie konnten zwar schwimmen, wussten jedoch laut BFU zu wenig über die Gewässer in der Schweiz. Die Swisscom kann vorläufig auf dem Pay-TV-Kanal Teleclub keine Eishockeyspiele der obersten Liga zeigen, denn die Wettbewerbskommission WEKO ordnet keine vorsorglichen Massnahmen gegen die Kabelnetzbetreiberin UPC an, wie sie mitteilt. Hintergrund ist ein Streit zwischen der Swisscom und UPC. UPC hatte letztes Jahr die Eishockey-Übertragungsrechte für 5 Jahre erworben. In der Folge verunmöglichte sie es der Swisscom, die Eishockeyspiele in ihrem Pay-TV zu übertragen. Die Swisscom lässt gemäß Mitteilung offen, ob sie den WEKO-Entscheid ans Bundesverwaltungsgericht weiterziehen wird. In Singapur ist ein früherer Vermögensverwalter der Tessiner Bank BSI zu 4,5 Jahren Haft verurteilt worden, in Zusammenhang mit der Untersuchung um den malaysischen Staatsfonds 1MDB. Der Mann wurde wegen Geldwäscherei und Betrugs schuldig gesprochen. Er habe verbotenerweise fast 20 Millionen US-Dollar aus dem Fonds verschoben, dabei habe er sich auch selbst bereichert. Der französische Senat hat sich gegen das Verwandtenanstellungsverbot für Parlamentarier gestellt. Die Senatoren haben einen entsprechenden Passus aus einem Gesetzesentwurf gestrichen. Das Verbot ist eines der Vorhaben, das Präsident Macron im Wahlkampf angekündigt hat. Die Idee entstand, nachdem im Präsidentschaftswahlkampf Vorwürfe aufgekommen waren, dass der Kandidat François Fillon seine Frau scheinbeschäftigt habe. Das Gesetz geht nun zur Beratung in die Nationalversammlung. Dort hat das Macron-Lager die absolute Mehrheit und könnte den Passus wieder in das Gesetz aufnehmen. Erstmals seit 2008 ist der Schweizer Wohnungsmarkt letztes Jahr im Durchschnitt wieder im Gleichgewicht gewesen. Das zeigt eine Untersuchung des Bundesamtes für Wohnungswesen. Zum Gleichgewicht beigetragen hat demnach eine Bautätigkeit, die grösser war als die Nachfrage. Dennoch gäbe es regionale Ungleichgewichte, so herrsche etwa in der Region Zürich immer noch Wohnungsknappheit. und im unteren Preissegment bestehe weiter ein Ungleichgewicht. Vor allem in Städten wie Zürich, Genf, Luzern oder Bern fehle günstiger Wohnraum. Das Sauberteam hat wieder einen Chef. Der frühere Renault-Teamchef Frédéric Vasseur übernimmt die Leitung des Schweizer Formel-1-Rennstalls nächste Woche nach dem Grand Prix von Großbritannien. Das melden die Verantwortlichen des Sauberteams. Der Franzose Vasseur folgt auf die Österreicherin Monisha Kaltenborn. Die erste Frau an der Spitze eines Formel-1-Teams, Formel-1-Teams wurde vor 3 Wochen freigestellt. Und das Wetter im Norden ist es heute wechselnd bewölkt. Es ist windig und lokal kann es nass werden. Im Süden dominiert die Sonne. Morgen wird es im Norden zeitweise sonnig bei 24 Grad. Im Süden scheint die Sonne bei 30 Grad.
Eine Meldung aus Lausanne. Das Bundesgericht hebt das Urteil gegen den früheren Polizeichef von Guatemala auf. Die Genfer Justiz hatte Erwin Sperriesen wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Jetzt muss das Genfer Kantonsgericht noch einmal über die Bücher. Warum, weiß Bundesgerichtskorrespondent Sascha Buchbinder.
Lebenslänglich wegen zehnfachen Mordes. So lautete 2015 das Urteil der Genfer Justiz gegen Erwin Sperriesen, den früheren Polizeichef von Guatemala. Doch nun sieht alles wieder anders aus. Das Bundesgericht kommt zum Schluss, dass die Beweislage für den Schuldspruch mangelhaft ist und dass Erwin Sperriesen kein wirklich faires Verfahren bekommen hat, weil er Belastungszeugen nicht selbst befragen konnte. Es geht um Tötungen vor 10 Jahren in Guatemala. Damals stürmten 3000 Polizisten ein Gefängnis, das von der Mafia beherrscht worden war. Dabei waren etliche Häftlinge regelrecht hingerichtet worden. Eine internationale Kommission der UNO untersuchte die Vorgänge. Ihr Bericht belastete den Polizeichef schwer. Erwin Sperriesen war inzwischen in die Schweiz geflohen und weil er über einen Schweizer Pass verfügt, kam eine Auslieferung nicht in Frage. Deshalb stand die Genfer Justiz vor der Aufgabe, die Verantwortung des früheren Polizeichefs zu beurteilen. Dass es in Guatemala zu staatlichen Morden gekommen ist, daran hat auch das Bundesgericht keinen Zweifel. Aber die Richter sind nicht überzeugt von der Beweiskette, mit der die Genfer zeigen wollten, dass Erwin Sperriesen teils direkt an den Morden beteiligt war oder Teil einer kriminellen Vereinigung innerhalb des Staatsapparats gewesen sei. Das Bundesgericht weist das Verfahren deshalb an die kantonale Justiz zurück. Die Genfer Justiz muss also die Beweise der Internationalen Kommission noch einmal sorgfältiger prüfen und sie wird auf Zeugenaussagen verzichten müssen, wenn es ihr nicht gelingt, die Zeugen in Anwesenheit von Sperriesen erneut zu befragen, was schwierig werden dürfte, angesichts des Klimas der Angst, von dem im Prozess unablässig die Rede war. Der Ausgang des aufwendigen Verfahrens ist also wieder völlig offen.
Die Zeit 12.43 Uhr, gleich hier im Rendezvous Italien geht das Wasser aus. Und im Anschluss Hanfzigaretten an der Coop-Kasse. Legal, aber nicht egal, sagt die Suchtexpertin. Selber denken, nicht denken lassen, wie sich Parteien von Denkfabriken lösen wollen. Und das Loch des Schreckens in Biel.
Das Ding ist 250 Meter lang, 25 bis 50 Meter breit und etwa 14 Meter tief. Also versenkt man ein Städtchen nicht auch drin.
Der ziemlich späte Aufstand gegen die geplante Stadtumfahrung. Kein Regen, die Flüsse Rinnsale und die Pflanzen darben. Italien leidet unter einer der schlimmsten Dürren der letzten Jahrzehnte. Nun kommen auch noch Waldbrände dazu. Betroffen sind Regionen in der Mitte und im Süden des Landes, derzeit vor allem die Region rund um Neapel. Italien-Korrespondent Franco Battel.
Wer in diesen Tagen von Neapel her auf den Vesuv schaut, könnte meinen, der Vulkan stehe kurz vor dem Ausbruch. Überall steigen Rauchschwaden auf. Ursache sind aber Waldbrände, die an den steilen Abhängen des Vesuvs ausgebrochen sind. 2 Kilometer lang ist die Feuerfront an einer Stelle. Um die Brände zu löschen, haben die lokalen Feuerwehren die Hilfe des italienischen Zivilschutzes angefordert. Auch auf Sizilien lodern an verschiedenen Orten Feuer. Betroffen ist vor allem der nordöstliche Teil der Insel um Messina. Dort fraßen sich die Flammen zeitweise nah an eine Autobahn heran. Autofahrer suchten in Panik das Weite. Aber auch in der Hauptstadt Rom liegt seit einigen Wochen immer wieder Rauch in der Luft. Er stammt von Bränden, die im Umland der Hauptstadt ausgebrochen sind. In Mittel- und Süditalien ist vielerorts seit Wochen kein Regen mehr gefallen. Die Böden sind ausgetrocknet. Es reicht eine kleine Nachlässigkeit, um einen Brand auszulösen. Hinzu kommt der Verdacht, dass vor allem rund um Neapel Kriminelle das Feuer verursachten. In dieser Gegend wird immer wieder auf offenem Feld Giftmüll illegal verbrannt, um die Kosten für die fachgerechte Entsorgung zu sparen. Zumindest ein Teil der Brände könnte auf diese illegale Abfallentsorgung zurückzuführen sein. Gestern Abend lagen den italienischen Behörden Meldungen über 1100 Feuerherde vor. Eine Zahl, die es den Feuerwehren und dem Zivilschutz verunmöglicht, an allen Orten gleichzeitig wirkungsvoll einzugreifen. Die Behörden sind gezwungen, sich auf die größten Feuer zu konzentrieren. Die Feuergefahr dürfte erst nachlassen, wenn auch im Süden wieder Regen fällt. Wegen der schon seit dem Winter andauernden Trockenheit führen Flüsse und Bäche nur wenig Wasser. Die Pegel der Seen sind gefallen. Bauern rechnen mit Ernteausfällen in der Höhe von rund 1 Milliarde Euro. In gewissen Gemeinden wird das Trinkwasser knapp. In Rom ließ die Bürgermeisterin zum Beispiel breitflächig Plakate mit Verhaltensregeln anbringen. Ziel ist es, den Wasserverbrauch der Millionenstadt zu reduzieren. Weil die Hitze im Süden Italiens meist bis weit in den September andauert, dürfte das Schlimmste an vielen Orten noch nicht überstanden sein.
Coop verkauft neuerdings Hanfzigaretten und macht das ganz legal, denn die Zigaretten haben einen THC-Gehalt von unter 1%. Eine solche Zigarette berauscht nicht wie hochgezüchteter Hanf, sondern sie beruhigt vielmehr wegen des hohen Cannabidiolgehalts. Dieser Stoff soll unter anderem entspannend und angstlösend wirken. Coop sagt zu dieser neuen legalen Cannabis-Zigarette im Sortiment auf Anfrage, man habe bereits andere Hanfprodukte im Angebot, wie Hanfsamenöl oder Hanfaufstrich, die wegen des speziellen Geschmacks oder Duftes gefragt seien. Auch die Zigaretten enthielten ausschließlich zur Aromatisierung Hanf. Den Jugendschutz, den nehme Coop sehr ernst und man setze die Richtlinien entsprechend um. Zitat Ende. Knapp 20 Franken kostet das Päckli mit diesen leichten Cannabis-Zigaretten. Coop und der Hersteller erhoffen sich natürlich das große Geschäft. Nur, wie problematisch sind diese Zigaretten aus Sicht der Suchtprävention? Das fragte ich Rael Gall, Geschäftsleiterin der Stiftung für Suchthilfe Kontakt in Bern.
Das Problem, das ich darin sehe, ist weniger diese Hanf-Zigarette, also das CBD, das es gibt in diesen Zigaretten, sondern dass ein weiteres neues Tabakprodukt auf dem Markt ist.
Warum machen Sie diese Unterscheidung?
Weil Tabak ist bekanntlicherweise eine sehr gefährliche, eine sehr gesundheitsschädigende Substanz. Die macht sehr schnell abhängig, hat langfristig massive Folgen für diejenigen, die rauchen und auch für die Gesellschaft insgesamt. Die Gefahr von CBD ist sehr viel kleiner verglichen mit diesen Risiken vom Tabak.
Aber wenn jetzt ein Großverteiler wie Coop Hanfzigaretten verkauft, dann steigt doch auch die Verfügbarkeit, dann sinkt die Hemmschwelle. Ich denke da an Jugendliche, die spontan Käufe machen.
Ja, es ist ganz wichtig, dass die Reglemente, dass die Gesetze eingehalten werden. Also da bin ich einverstanden, die Zugänglichkeit zu diesen Substanzen muss reglementiert sein und diese Reglemente müssen eingehalten werden.
Und trotzdem gibt es einen Unterschied, ob ich diese Hanfzigarette kaufen kann im Großverteiler oder in einem speziellen Kiosk, sage ich jetzt mal. Diese Hemmschwelle, die ist jetzt tiefer.
Ja, die ist tiefer und das birgt Gefahren. Also das birgt Gefahren, dass Jugendliche neu einsteigen in den Konsum, in den Tabakkonsum, in den CBD-Konsum. Das ist so. Und das beurteile ich auch als kritisch.
In den CBD-Konsum, sagen Sie, wie groß ist eigentlich die Gefahr, dass man dann mehr will? Eben nicht nur diese beruhigende Wirkung, sondern eben auch den Rausch spüren will, den richtigen Joint dann sucht?
Es gibt keine Studien, die da einen Zusammenhang belegen. Also das weiß man eigentlich nicht. Insgesamt in der Suchthilfe, das erleben wir bei der Stiftung Kontakt immer wieder, ist es so, dass zwar Schwerstabhängige, Heroinabhängige, die meisten haben auch mal geraucht früher, aber Leute, die Alkohol trinken oder die Tabak rauchen oder die auch kiffen, die werden noch lang nicht kokainabhängig. Also diese Kausalität, die gibt es nicht. Das sind vielmehr ganz komplexe Faktoren, die da entscheidend sind, ob jemand in ein Suchtverhalten einsteigt. Das ist das soziale Umfeld, das sind die persönlichen Ressourcen, die jemand mitbringt.
Also Cannabis Light an der Coop-Kasse ist keine Einstiegsdroge?
Nein, so würde ich das vereinen. Nein.
Gegner der Hanf-Liberalisierung sagen jetzt, man versuche so den Joint zu legalisieren. Stimmt das?
Das stimmt nicht. der Joint ist verboten, gesetzlich verboten. Da gibt es ganz klare Reglemente. Das ist ein Fehlschluss.
Aber das ist für Sie ja ein Problem. Kontakt würde ja gerne diese Hanf-Liberalisierung vorantreiben.
Ja, wir würden gerne die Cannabis-Reglementierung verändern. Also eben nicht eine Liberalisierung im Sinne von einer freien Zugänglichkeit, einer unkontrollierten Zugänglichkeit für sämtliche Leute, sondern wir sagen gerade, wenn es eben eine reglementierte Konsummöglichkeit oder Kaufmöglichkeit gibt von Cannabisprodukten, dann kann der Jugendschutz gewährleistet werden. Dann kann die Qualität kontrolliert werden und dann können die Risiken gemindert werden von dem Konsum von Cannabisprodukten.
Also der richtige Joint an der Coop-Kasse, den wollen Sie auch nicht dort sehen?
Nein, nicht an der Coop-Kasse.
Das sagt Rael Gall von Kontakt Bern im Rendezvous am Mittag. In 9 Minuten ist es 1. Man kennt Denkfabriken vor allem aus den USA. Die Denkfabriken dort stehen sehr nah bei den Parteien und nehmen direkten Einfluss auf die Politik. Und in der Schweiz? Auch hier gibt es sie, zum Beispiel die einflussreiche Avenir Suisse. Aber das Verhältnis zu den Parteien ist hier klar distanzierter. Und die Parteien versuchen, sich von den Schweizer Denkfabriken wieder zu emanzipieren. Lukas Schmutz.
Wie entkommt eine Schweizer Partei dem Druck der tagesaktuellen Politik? Die Grünliberalen suchen seit einem Jahr im GLP-Lab nach frischen Politideen. Das fängt mit einer Ideensammlung in für jedermann offenen Workshops an. Erst dann werden die Ideen mit Experten ausgegoren und schließlich bringen die Nationalräte sie ins Parlament. Politikberater Ivan Rickenbacher meint, das sei ein neuer Ansatz im Vordenken von Politik.
Die GLP hat aufgezeigt, wie man vom Brainstorming und der Beteiligung vieler Bürgerinnen und Bürger bis zur Umsetzung politischer Prozesse einen neuen Weg beschreiten kann.
Auch Politologe Lukas Golder vom Forschungsinstitut GFS Bern findet das Labor interessant. Er sieht darin eine innovative Reaktion auf die immer komplexeren Zusammenhänge in der Politik.
Dass eine Partei versucht, jetzt vorauszudenken, das ist ein wichtiger Einfluss, dass man nicht einfach von allem überrascht wird, was da international geht.
Trotz dem neuen Ansatz will Rickenbacher beim GLP-Lab nicht von einem Think Tank reden. In den USA und in Deutschland fütterten Denkfabriken finanziert von Stiftungen die Parteien mit Ideen. In der Schweiz ist das Verhältnis von Denkfabriken und Parteien ein anderes.
Weil die Parteien über wenig Mittel verfügen, haben diese Thinktanks generell eine komplementäre, eine begleitende Wirkung.
Wie stark diese Wirkung sei, hänge von der Größe und der Struktur der Denkfabrik ab. Lukas Golder meint, die einflussreichste in der Schweiz sei derzeit Avenir Suisse.
Weil eben viele Leute dort systematisch, professionell, vernetzt in eine Richtung denken und wirklich Expertise produzieren.
Avenir Suisse lanciere darum am meisten wichtige Debatten über die Parteigrenzen hinweg, über die schrumpfende Bedeutung der Kantone etwa oder über die Zukunft der Sozialversicherungen. Ivan Rickenbacher meint, andere Thinktanks täten dies auch. Bei Konsumthemen etwa das Gottlieb-Duttweiler-Institut oder die ETH-Forschungsstelle für Sicherheitspolitik bei internationalen Fragen. Aber auch er sieht Avenir Suisse in einer Sonderstellung.
Aufgrund ihrer Öffentlichkeitsarbeit, der Aktualität der Themen, der Breite der Themen, die sie aufnimmt.
Dass sich mit der wirtschaftsliberalen Avenir Suisse eine Institution aus dem bürgerlichen Spektrum derzeit so stark profilieren kann, liege, so Lukas Golder, daran, dass die rechten Intellektuellen im Wettbewerb der Ideen aus einem Nachteil einen Vorteil machen müssen und können.
Die Linke hat einen Vorteil. Sehr viele starke Denkerinnen und Denker und Expertinnen und Experten sind eher linksorientiert. So werden ihre Ideen schneller einfach zu einem Trend und werden zum allgemeinen Gedankengut.
Deshalb sei die Rechte zu klarerer Organisation gezwungen und habe dann aber einen Vorteil. Die Nähe nämlich zu Wirtschaftskreisen, die den Think Tank finanziell tragen. Und zwar so, sagt Golder, dass keine direkte Abhängigkeit von Konzernen oder der Wirtschaftspartei FDP entstanden sei. Links und in der Mitte dagegen sei das Fabrikmäßige der Thinktanks im Vergleich klar schwächer.
Das sind vielseitige Netzwerke, viel Expertise, aber sie wird nicht systematisch in eine Richtung gemeinsam von einer Fabrik gestaltet und produziert.
In diesem Umfeld bewegt sich das GLP Lab. Und zwar nicht allein. Rickenbacher sagt, alle Parteien versuchten derzeit, sich programmatisch klarer zu positionieren.
Die Parteien versuchen, ihre Deutungshoheit über ganz wichtige gesellschaftliche, politische Fragen wieder zurückzuerobern und darum diese Anstrengungen selber, Ideenfindungen zu betreiben.
Und so einen Teil der an die Thinktanks verlorenen Themenführerschaft zurückzugewinnen.
Die Stadt Biel steht vor einem Megabauprojekt. Geplant ist eine Autobahn quer durch die Stadt, weitgehend im Tunnel. Etwas mehr als 2 Kilometer Straße für rund 1,7 Milliarden Franken. Gerechnet wird mit einer Bauzeit von 12 bis 15 Jahren. Die Westumfahrung, sie schließt eine der letzten Lücken im schweizerischen Nationalstraßennetz. Geplant wird seit Jahrzehnten, doch nun, kurz vor Baubeginn, regt sich plötzlich Widerstand. Michael Sali.
Besorgte Bürger stapfen durchs Niemandsland zwischen Bieler Seebucht und dem Bahnhof, geführt von Simon Pinkeli, Westastgegner und Architekt.
Wir werden die Eingriffe, die Löcher, wie wir denen sagen, ablaufen. Wir wollen euch die Dimensionen zeigen und warum das von uns aus gesehen absolut nicht geht, im 21. Jahrhundert noch eine Autobahn mitten in der Stadt durchzubauen.
Der Weg führt durch die Einöde der Bieler Vorstadt, in die sich schon bald eine tiefe Schneise hineinpflügen soll. Besonders umstritten die beiden geplanten Anschlüsse in der Stadt, zwei offene Autobahnauf- und Ausfahrten. An einem dieser sogenannten Löcher bleibt die Gruppe stehen.
Das Ding ist 250 Meter lang, 25 bis 50 Meter breit und etwa 14 Meter tief. Also versenkt man ein Städtchen nicht auch drinnen.
Auf der Wanderung entlang dieser Achse der Zerstörung, wie die Gegnerschaft zu sagen pflegt, erzählen die Teilnehmer von ihren Sorgen.
Das wird einfach ganz viel Lebensqualität hier kaputt machen. Und ich finde es auch gestört ein bisschen für das Geld, das hier verlochert wird, für etwas, das uns hier in Biel sicher überhaupt nicht nützt. Weil Verkehr wird es ja gleich auch noch geben. Und es zieht noch neuen Verkehr an.
Diese Bedenken kommen reichlich spät, wenn man bedenkt, dass die Planung dieses Teilstücks seit Jahrzehnten läuft. Der späte Widerstand überrascht auch Stefan Graf, der als Projektleiter für den Kanton Bern die Planung der Stadtumfahrung leitet.
Es kommt vielleicht daher, dass man halt erst jetzt wirklich die Auswirkungen erkennt.
Vor einigen Wochen nämlich lief die Einsprachefrist gegen das Autobahnprojekt ab. Mehrere hundert Einsprachen gingen ein, von Hausbesitzern, die ihr Grundstück verlieren, von Bürgern, die den massiven baulichen Eingriff fürchten, oder von Institutionen wie dem Heimatschutz, vertreten durch die Bieler Architektin Katrin Preiswerk.
Die Lebensqualität wird enorm eingeschränkt durch dieses Bauwerk. Denn diese Löcher bilden natürlich auch eine Schneise. Das heißt, Quartiere werden voneinander abgetrennt. Dieses Bauwerk kann sich überhaupt nicht in dieses Stadtgefüge einbinden.
Insbesondere für diese Löcher, für diese beiden Auf- und Abfahrten mitten in der Stadt, haben die Autobahngegner kein Verständnis.
Mit dieser Autobahn bringen wir mehr Verkehr, insbesondere neu ins Zentrum, direkt neben dem Bahnhof. Das bereitet uns Bieler große Sorgen, dass nicht sensibel mit diesem Ort umgegangen wird.
Biels Stadtpräsident Erich Fehr zeigt zwar Verständnis für die Sorgen seiner Bürger, gewichtet aber die Vorteile für die Stadt höher.
Wir haben ganz klare Berechnungen, die zeigen, dass zwar natürlich direkt beim Anschluss eine Zunahme des Verkehrs stattfindet, aber schon sehr bald, wenn sie vom Anschluss wegkommen, durch die relativ hohe Dichte der Anschlussbauwerke eben Straßenzüge wie Metzstraße, Madridstraße, andere heute stark belastete Durchgangsstraßen massiv entlastet werden können.
Mit anderen Worten, Biels Quartiere könnten aufatmen, würde die Stadtautobahn so gebaut.
Für diesen Mehrwert sind punktuelle städtebauliche Eingriffe einfach leider unvermeidlich.
Von ihren dann mal 5 Autobahnanschlüssen in Stadtnähe werde Biel am Ende profitieren, sagt Projektleiter Graf.
Die Autobahn hilft, dass eine Quartierentwicklung entstehen kann, die eben weniger vom motorisierten Verkehr geprägt ist.
Befürworter und Gegner kriegen in dieser Frage das Heu wohl nie auf die gleiche Bühne. Klar ist jedoch, dass zahlreiche Einsprecher gewillt sind, ihre rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen und Widerstand zu leisten. Rundgangsleiter Simon Binkeli hat da so ein Gefühl.
Wir wollen nicht gegen die Bevölkerung eine Autobahn bauen.
Michael Sali war fürs Rendezvous in Biel. Und jetzt ist es 13 Uhr geworden und plötzlich machten ganz viele legal Radio in der Schweiz.
Kommunikation ist plötzlich nicht mehr broadcast. Das ist nicht mehr von einer Zentrale gegen aussen, sondern von überall zu allen. Und das hat Angst gemacht.
Wie die Lokalradios ab 1983 die Medienlandschaft prägten, gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags. Daniel Hubacher.
Die Mehrheit der Kinder in der Schweiz gibt gemäß einer Studie ihr Taschengeld nicht einfach aus, sondern legt mindestens einen Teil davon zur Seite. Laut Studie erhält ein 10-jähriges Kind rund 14 Franken im Monat, ein 12-jähriges 23. In der Schweiz ertrinken jedes Jahr durchschnittlich fast 50 Personen in den Flüssen und Seen. Rund 40 von ihnen sind Männer und Ausländer. Das zeigen Zahlen der BFU. Die Männer zeigten oft eine höhere Risikobereitschaft und überschätzten die eigenen Fähigkeiten. Der Strafprozess gegen den guatemaltekisch-schweizerischen Doppelbürger Erwin Speriesen in Genf muss neu beurteilt werden. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde Speriesens zum Teil gutgeheißen. Speriesen soll als Generaldirektor der guatemaltekischen Nationalpolizei mitverantwortlich für den Tod von 10 Häftlingen gewesen sein.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.